Neulich haben Catherine und ich eine Verfilmung von Jane Austens bekannten Stolz und Vorurteil, Pride and Prejudice, gesehen. Eigentlich mag ich solche Liebesgeschichten nicht. Ich finde sie sehr kitschig, aber Catherine hat das schon länger gewünscht. Und weil sie immer auf meine Wünsche gehen, habe ich gedacht, okay, einmal kann ich schon auf ihre Wünsche eingehen. Und diejenigen, die es nicht kennen, geht es dabei um eine Liebesgeschichte mit viel Drama und auch einigen nervigen Persönlichkeiten. Ich habe nicht erwartet, dass ich diese Geschichte besonders mögen würde, aber es hat mich total überrascht. Tatsächlich war es genießbar sogar. Vielschichtige Handlung, komplexe Persönlichkeiten, spannende Geschehnisse, Aufs und Abs der Emotionen, unvorhersehbare Wenden auch an bestimmten Teilen der Geschichte. Das war wirklich fesselnd. Und all das beinhaltet und mehr die Liebesgeschichte, die wir uns heute anschauen, im 1. Mose 24. Das ist der längste zusammenhängende Abschnitt dieses Buches. Nicht nur in der Geschichte von Abraham, aber auch im ganzen 1. Mose. Das allein zeugt davon, dass diese Stelle sehr, sehr wichtig ist. Es hat auch sehr viel Raum genommen, ne? Das haben wir gesehen. Das war eine lange Textlesung heute. Sehr viel Detail, sehr spannend beschrieben, sehr bewegend auch. Wir haben sogar einen Fall von Liebe auf den ersten Blick. Aber heute habt ihr Glück. Wir betrachten nicht nur eine Liebesgeschwister, sondern zwei zum Preis von einer. Denn die Liebesgeschichte Isaaks und Rebekkas weist über sich hinaus auf eine noch größere Liebesgeschichte, die größte Liebesgeschichte aller Zeit. Wie ein Meisterwerk lässt Gott jede Persönlichkeit in diese Geschichte hier uns einen Einblick geben, einen besonderen Aspekt beleuchten von der Liebesgeschichte, die gerade in dieser Welt sich abspielt. Zu uns einsteigen. Verse 1 bis 9, der wichtigste Auftrag von Abraham. Abraham ist in die Jahre gekommen, der ist 140 Jahre alt zu dieser Zeit. Und in Vers 1 haben wir wie ein zusammenfassendes Fazit über sein Leben. Also der wird noch ein paar Jahre leben. Also der lebt, bis er 170 ist. Aber hier wird quasi so einige seiner letzten Worte uns gegeben. Eigentlich die letzte Rede, die wir von seinem Mund hören in diesem Buch. Ja? Und das ist ein Fazit über sein Leben. Wir lesen das auch. Ne? Gott hat ihm in allem gesegnet, aber eine wichtige Aufgabe steht noch aus. Isaak, sein Sohn, braucht eine Frau. Und so ruft Abraham seinen Diener, seinen vertrautesten Diener, Vers 2, und er soll eben das tun. Also Abraham ist vielleicht schon gebrechlich, deswegen geht er selber nicht auf, sondern er lässt seinen vertrautesten Diener das tun. Und zwei wichtige Dinge soll dieser Diener auch beachten bei dieser Suche. Erstens, dies darf auf keinen Fall eine Kanaaniterin sein. Also Kanaaniter waren die Menschen, die in diesem Land gewohnt haben, wo Abraham war. Und es darf keine Frau von dort sein. Das wäre die einfachste, aber nein, nein. Ja? Warum? Weil Kanaaniter, wir kennen das in dem ersten Buch Mose, dass sie eigentlich unter Gottes Fluch stehen. Ja? Seit Kapitel 9 wird schon über dieses Volk gesagt, dass sie eigentlich unter Gottes Fluch stehen. Und es ist ein bisschen wie eine tickende Zeitbombe für dieses Volk. In Kapitel 15 hören wir auch davon, die haben noch ein paar Jahre, aber eines Tages wird Gott sie richten. Das erklärt, warum es kein Kanaaniterin sein soll. Andererseits, er sendet diese Knecht zu seiner Familie, zu seiner Verwandtschaft, zu dem Land, wo seine Familie ist. Warum ist das bedeutsam? Weil auch im ersten Buch Mose wird klar, dass der Segenslinie über Sem geht. Also der Sohn Sem von Noah. Und von dieser Familie stammt auch Abraham und seine Familie. Deswegen nicht Kanaaniter, sondern Semiter, bei uns zu Hause, da in Haran, sollst du diese Frau finden. Das ist das Erste. Eine zweite er soll auch, also dieser Knecht soll auf keinen Fall Isaak nach Haran nehmen, weg vom verheißenen Land. Ja? Also keine Kanaaniterin, aber Isaak soll hier bleiben. Nimm ihn nicht weg. Das sehen wir in Verse 5 bis 7. Warum? Weil Abraham weiß, das ist das Land, wo Gott uns hierher gebracht hat. Ja, das gehört uns, also ich vertraue dieser Verheißung und er bleibt hier. Isaak bleibt hier. Und Abraham glaubt auch, Vers 7, dass Gott Gelingen schenken wird. Ja, also der Knecht ist ein bisschen so am Zweifeln, wird das klappen und so, deswegen stellt er diese ganzen Fragen, ob er Isaak auch mitnehmen darf und so. Abraham sichert ihm zu, Gott wird helfen. Gott wird Gelingen schenken. Gott wird sein Engel mit dir schicken. Und so der Knecht schwört es ihm und legt los. Es ist wichtig hier zu sehen, das ist Abrahams wichtigster Auftrag bis dato. Ja, das ist der Höhepunkt von seinem Lebenszyklus. Denn egal wie viel Segen Abraham persönlich zugesprochen bekommen hat und auch persönlich erlebt hat, das haben wir in den letzten Wochen auch öfters gesehen, ist das ohne Bedeutung, wenn die Segenslinie nicht fortgeführt wird. Es hängt viel an dieser Ehe. Isaak muss versorgt werden. Und Abraham wird es sicherstellen. Und wir leben hier, also Abraham lebt hier in einer patriarchalischen Gesellschaft. Das heißt, Ehe ist eine Sache der Eltern. Das ist auch so in vielen Ländern noch heute. Kenne ich auch ein paar Geschichten in meinem Freundeskreis, wo das geschehen ist. Nun, in Abrahams Leben sehen wir dann, dass alles wirklich auf dieser Ehe hinausläuft. Erst dann kann er in Frieden sterben. Das ist wirklich ein ernster Moment für ihn und so, deswegen ist es auch sehr feierlich hier. Ne? Der holt seinen Knecht, seinen vertrautesten Knecht, und er lässt ihn schwören, hochintim übrigens. Also ihr könnt eure Vorstellungskraft nutzen, was hier gemeint ist, unter seiner Hüfte die Hände legen. Das ist sehr hochintim, das heißt, das ist todernst. Und auch für den Autor ist dieser Moment sehr, sehr, sehr besonders. Ja? Das haben wir schon betrachtet. Er nimmt sehr viel Raum in Abrahams Zyklus. Die Wichtigkeit dessen, darauf wurde schon hingewiesen, schon in Kapitel 22 tatsächlich, also diese Verbindung mit Isaak und die zukünftige Frau, die er bekommen soll. In Kapitel 22 haben wir diese große Geschichte, wo Isaak eben aufgeopfert wird, oder nicht eben, also wurde gerettet dann. Und dann direkt danach gibt es diese Geschichte, die in der ersten Blick denken wir, was ist die Relevanz davon? Es ist die Verwandtschaft von Abraham wird aufgelistet, unter anderem Rebekka ist da drin. Und das zeigt eben, dass Isaak gibt es nur mit einer Frau. Ansonsten bedeutet diese ganze Segnungen, diese ganze Verheißungen letztlich nicht. Isaak für sich allein garantiert nichts. Abrahams Lebensweg und Isaaks Überleben laufen also auf diese Ehe hinaus. Alles spitzt sich auf diese Ehe zu. Nur der Knecht denkt, wie kann ich nur diese Frau finden? Das ist wohl eine sehr wichtige Frau, also das muss die richtige Frau sein. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und Gott leitet ihn genau zu der richtigen Frau. Das sehen wir in dem nächsten Abschnitt von diesem Kapitel, Vers 10 bis 27, die beeindruckende Lebendigkeit von Rebekka. Der Knecht bricht auf mit einigen weiteren Dienern und kommt in die Stadt, wo Abrahams Bruder Nahor ansässig war. Es ist schon Abend und er ist bei einem Brunnen und da ist die Zeit, wo die jungen Frauen, also damals hatten die jungen Frauen diese Aufgabe, die sollen Wasser für die ganze Familie holen und so fangen sie an zu kommen. Dies ist die erste von drei Geschichten übrigens in 1. und 2. Mose, wo es darum geht, eine Heiratskandidatin wird bei einem Brunnen gefunden. Ja, das ist sehr interessant, kommt sehr oft vor. Wenn es Singles hier gibt, die einen Ehepartner suchen, sucht euch einen Brunnen irgendwo hier. Vielleicht klappt es. Er betet, also dieser Knecht betet, dass Gott ihm klar macht, wer seine Wahl sein soll, also wer Gottes Wahl sein soll, Vers 12 bis 14. Dazu setzt er ein Zeichen, die Gott ihm zeigen soll. Die von Gott ausgewählte Frau soll ihn anbieten, nicht nur ihn selbst Wasser zu geben, sondern auch die Kamele. Nun wäre es in dieser Gesellschaft, die Gastfreundschaft sehr ernst nimmt, keine große Sache, dass jemand Wasser anbietet den Menschen, also die Fremden, die da sind. Aber es wäre eine Nummer zu hoch, die Kamele noch zu tränken. Ich habe gelesen diese Woche, dass Kamele können bis zu 200 Liter auf einmal trinken und da sind 10 Kamele dabei. Also neben den ganzen Menschen, die mit den Knechten sind, auch noch diese sehr dürstige Kamele. Also sehr unwahrscheinlich, dass eine Frau das anbietet. Ja, also die Zeichen setzt das schon ziemlich hoch. Und andererseits, also nicht nur wegen der Tatsache, dass das sehr unwahrscheinlich ist, also es muss ein Wunder sein, es würde auch zeigen, was für eine Frau das ist. Ja? Eine Frau, die Power hat, fürsorglich ist, fleißig ist, Ausdauer. Und so kommen die jungen Frauen. Gott lenkt die Geschichte so, dass Rebekka auch unter ihnen ist, Vers 15. Und der Knecht weiß das noch nicht, aber das ist die Cousine von Isaac. Also passt ganz gut zu dem, was Abraham von ihm gebeten hat. Aber worauf besonders Acht gelegt wird auch, ist, dass sie, also erstens, sie ist unverheiratet. Die ist eine von diesen jungen Frauen, die kommen, die auch unverheiratet waren. Und die ist schön, sehr schön, steht da. Entweder durch diese Tatsache oder auch die Art und Weise, wie sie anfängt, Wasser zu holen. Also er beobachtet sie ein bisschen, bevor er anfängt. Sie wird dem Knecht auffällig. Und es kommt wie gebetet und sie übertrifft sogar die Erwartung, denn sie bietet an, nicht nur die dürstige Kamele zu trinken, sondern schauen wir Vers 19, bis sie genug getrunken haben. Also für sie ist diese Aufgabe nicht so groß. Das macht sie schon. Und dann tut sie das auch. Vers 21. Mit aller Eifer und Fleiß. Und der Knecht ist völlig baff. Boah. Er denkt dabei bestimmt, so einfach ist das. Die erste Frau, wow, krass. Aber ich glaube, der ist auch sichtbar beeindruckt von ihr. Ja? Diese Lebendigkeit, diese kraftvoll, das wird hier wirklich im Vordergrund gestellt. Und das zeigt auch durch die Belohnung, die er gibt. Also das steht in Vers 22, der gibt so einen Ring und zwei Armbände. Umgerechnet in der heutigen Zeit wäre das 3.000 Euro. Also so einen Mindestlohn hätte ich auch gern. Aber das zeigt eben, was für eine beeindruckende Sache das gewesen sein muss. Also wie sie mit voller Kraft das Ganze gemacht hat, angepackt hat. Und dann, als er herausfindet, wer diese Frau ist, ist jeder Restzweifel geklärt. Das ist die Frau. Ja? Nun, ihre Abstammung ist wichtig, das ist sehr wichtig, aber das kannten wir schon. Was neu ist in dieser Stelle, was wirklich im Vordergrund steht, ist ihre Lebendigkeit, ihre Lebenskraft. Sie ist eine tüchtige Frau. Sie ist voller Lebenskraft. In Verbindung zu den Verheißungen Gottes und zu der Fortführung, das Überleben dieser Segenslinie, das ist sehr bedeutsam. Ja, sie garantiert das. Er sieht das mit Augen, wow, das Überleben von unserem Stamm ist gesichert. Rebekka ist wirklich in jeder Hinsicht die richtige Frau. Und für uns als Leser hat auch die ganze Situation Bedeutung. Diese Begegnung ist an einem Brunnen. Brunnen im Wüstenland ist immer mit Leben verbunden. Das ist so ein Grundbedürfnis, eine grundsätzliche Sache, die man immer hat dabei zu dieser Zeit. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, solche Begegnungen am Brunnen kommen häufig in der Bibel vor, gerade wenn es um den Punkt, okay, heiraten und Nachwuchs. Der Autor will uns hier die Botschaft klar machen, das Leben und Fortbestehen der Linie Abrahams ist durch diese lebenskräftige Frau garantiert. Nun, alles läuft super bisher, Aber wir erwarten aus Liebesgeschichten Komplikationen, oder? Missverständnisse, Verwirrungen. Manchmal werden solche Liebesgeschichten so kompliziert und mit so vielen Problemen behaftet, dass es einem nicht mehr gut tut und man Liebe abbricht. Vor vielen Jahren fing ich an, ein Mädel kennenzulernen. Ich mochte sie sehr, aber es war eine sehr verkrampfte Sache, sehr eine komplizierte Beziehung. Und es schien, dass ich bei allem immer falsch gehandelt habe. Nichts lief gut. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, okay, wenn es so kompliziert läuft, ich glaube nicht, dass es von Gott kommt. Es wurde auch nichts draus, natürlich. Ich bin mit Gärtin verheiratet. Aber nicht in diesem Fall, das ist nicht so in diesem Fall. Gott steht ganz sicher da hinten. Das wird ganz klar gemacht in den folgenden großen Abschnitt, Vers 26 bis 60. Da sehen wir die bestätigende Erkenntnis von Dritten, also von denen, die nicht direkt beteiligt sind in der Segenslinie. Erstens sehen wir die frohe Feststellung des Knechtes. Der Knecht Abraham erfreut sich nicht nur darüber, dass er so schnell auf die richtige Frau gekommen ist, noch mehr freut er sich, dass Gott offensichtlich zu Abraham steht und für ihn so offensichtlich wirkt. Vers 26 und 27, er betet Gott deshalb an. Er kommt in das Haus dann von Rebekka, er lernt die Familie kennen, er erzählt die ganze Geschichte noch einmal von vorne, also zweimal hören wir, was da geschehen ist. Und jedes Mal, dass wir eine Wiederholung in der Bibel lesen, das bedeutet, dass irgendwas wird unterstrichen. Ja, so Augen aufmerken, Fokus, das ist wichtig. Und was hebt er hervor eben, also in seiner Anbetung und dann in seiner Nacherzählung der Geschichte? Gott ist treu meinem Meister gegenüber. Gott ist gnädig und treu. Und das hat ihn so mitgenommen, ne? Also Abraham hat das schon öfters erlebt und auch bewiesen bekommen. Ich glaube, dass diese Erlebnis ist vor allem für den Knecht da, damit er dasselbe erkennt, damit er dasselbe sieht. Ja, er hatte am Anfang noch Zweifel, ja, ihr könnt euch erinnern, er hat gefragt, oh, was ist, wenn ich nicht die Richtige finde oder soll ich Isaac mitnehmen und so. Er hatte noch Zweifel. Aber hier wird ihm klar, Gott ist da, Gott arbeitet, Gott will sein Ziel ans Ende bringen. Gott ist Abraham und diesem Bund mit Abraham so, so hingegeben. Keine Zweifel mehr. Es ist interessant, wie er reagiert drauf. Ne? Also hier wird betont, Vers 26 und 52, er betet Gott an. Und es ist einfach, das einfach drüber zu lesen. Aber habt ihr gemerkt, in dieser ganzen Geschichte sagt er, das ist nicht mein Gott, sondern der Gott meines Meisters, der Gott Abrahams. Also er hat noch keinen persönlichen Bezug zu diesem Gott. Aber er betet ihn an, nachdem er das gesehen hat, was gerade passiert ist. Das ist für ihn verblüffend, dass zeugt ihm von der Treue, von der Güte, von der Liebe, von der Gnade dieses Gottes. Es ist sehr zeugnishaft. Freund, wenn du noch nicht Christ bist und dir noch die Frage stellst, ob du Gott vertrauen kannst, du hast noch Zweifel, möchte ich dich ermutigen, betrachte die Treue und die Gnade Gottes in dem Leben von denjenigen, die Gott kennen. Lass sie dir erzählen, was Gott alles in ihrem Leben gemacht hat. Vielleicht liest auch Bücher, wenn du das gerne tust. Es gibt so viele wunderbare Bücher, also von Georg Mühle kann ich empfehlen, also nicht, weil ich das gelesen habe, aber weil alle erzählen mir, wie schön das zum Ausdruck bringt. Deswegen empfehle ich, weil alle das Gleiche sagen. Das zeigt einfach, wie treu Gott ist, wie lebendig und wie nah Gott ist. Und vielleicht ist das, was du brauchst, damit du Gott auch als dein Gott sehen kannst, wenn du siehst, dass er wirklich treu und gnädig ist. Und dass Gott hinter allem steht und seine Ziele mit der Ehe Isaaks erreicht, macht dieser Knecht froh und eifrig. Ja, habt ihr gesehen? Er will das, die ganze Sache so schnell wie möglich noch abhacken. Erstens in Vers 33, er will nicht essen, bis er zuerst erzählt hat, was alles geschehen ist. Er will eigentlich die Sache schon klären, bevor sie essen. Und dann später will er gleich am Morgen drauf losgehen. Vers 54 bis 56. Und das zeigt uns auch, ihr Lieben, sich bewusst zu werden, dass Gott am Wirken ist und dass er seinen Plan wirklich gelingen lässt, seinen Plan mit uns. Es gibt uns Mut, das gibt uns Freude, das macht uns eifrig. Und so möchte ich uns ermutigen, wenn wir mit Trägheit kämpfen, wenn wir merken, keine große Freude im Dienst, im Leben, darauf zu besinnen, wenn du Christ bist, dass du Teil von einer wunderbaren Geschichte bist, in der Gott alles lenkt, sodass er seine Ziele mit dir erreichen kann. Wird. Wir kommen gleich dazu, was diese große Geschichte ist. Aber das darf dich Freude geben, dir Freude geben, das darf dich froh machen, das darf dich eifrig stimmen. Aber bevor wir zu dieser großen Geschichte kommen, schauen wir uns die zweite Reaktion. Das ist eine wenig euphorische Reaktion. Das ist von der Familie, die zögernde Zustimmung der Familie. Rebekka rennt nach Hause und erzählt alles, was passiert ist, Vers 28. Und dann der Bruder Laban rückt in den Vordergrund hier, auch mehr als sein Vater, hat einen guten Grund. Später im ersten Buch Mose wird klar, er nimmt auch eine große Stelle in diesem Buch. Und wir sehen auch, was ihn treibt. Ne? Also seine Offenheit und Freundlichkeit, seine großzügige Gastfreundschaft sieht erstmal schön aus, aber im Vers 31 und 32 wird klar, was ihn dazu veranlasst. Was hat er gesehen? Das Gold. Aha, vielleicht gibt es mehr davon. Der Knecht erzählt, wie Gott offensichtlich die Wege geebnet hat, dass Rebekka die Frau von Isaac wird. Und dann Laban und Rebekkas Vater, Bethuel, also das ist der einzige Moment, wo wir hören, dass der Vater tatsächlich da ist, sie stimmen das zu, die Ehe zu. Und daraufhin gibt eben der Knecht die Brautgabe, die essen zusammen, das war damals wirklich so ein Zeichen von Abmachung, also die Sache ist jetzt fix, aber nicht ganz für Laban und ihre Mutter. Ja, Vers 55, zeigen sie, okay, die sind nicht ganz fröhlich dabei. Sie tarnen das mit so, oh, das ist alles zu schnell, lass sie doch ein bisschen länger bleiben. Es klingt erstmal menschlich nachvollziehbar. Als Catherine und ich uns kennengelernt haben, das war in Deutschland, und wir waren ziemlich bald sicher, dass es wird was und wir werden sehr wahrscheinlich heiraten. Und dennoch haben wir das für weise gehalten, dass Catherine eine lange Zeit mit ihrer Familie in Amerika noch lebt, bevor wir heiraten. Einfach, dass sie wirklich diese Qualitätszeit mit ihrer Familie verbringt, bevor sie neues Leben mit ihrem Mann in Deutschland anfängt. Also es klingt vernünftig, aber der Austausch zeigt, dass das nicht wirklich das ist, also es ist nicht nur diese sentimentale Sache. Der Knecht erkennt, okay, aus diesen Tagen, aus diesen 10 Tagen wird es wahrscheinlich permanent. Er ahnt das. Und deswegen will er nichts davon wissen. Laban und Rebekkas Mutter hegen noch Hoffnung, dass vielleicht Rebekka ist dagegen. Und so holen sie sie. Zu ihrer Überraschung will sie auch mitgehen. Sie sagen, nein, nein, ich möchte mitgehen. Also da bleibt ihnen nichts übrig, als sie ziehen zu lassen, Vers 59. Und dann segnen sie, also Rebekka noch, und bemerkenswerterweise mit fast genau die gleichen Worte, wie Gott Abraham in Kapitel 22 gesegnet hat, Vers 60. Das könnt ihr später abgleichen. Das zeigt noch einmal für uns Leser, dass Rebekka die von Gott erwählte Frau ist. Das ist sie wirklich. Sie ist die neue Mutter der Verheißung. Die übernimmt quasi den Stab von Sarah. Sie führt Gottes Geschichte mit Abraham weiter. widerwillig muss Laban und die Familie das erkennen. Schaut nochmal auf Vers 50. Die sagen, diese Sache kommt von dem Herrn. Darum können wir nichts reden, weder Gutes noch Böses. Ja, diese Aussage zeigt, sie sind nicht völlig dabei. Im Musical Anna Tevka oder Fiddler on the Roof erzählt Tevye seiner Frau Gulda, dass ihre zweite Tochter Hoddle den armen Idealist Perchik heiraten wird. Die Mutter ist entsetzt. Was für ein Mann. Der ist arm, hat nichts. Wie kann Tevye das erlauben? Und sie schreit ihn an und alles. Tevye ist selber nicht so begeistert, aber er muss am Ende eingestehen, Hoddle liebt ihn. Was können wir tun? Laban und seine Familie müssen eingestehen, unsere Hände sind gebunden. Gott steht zu Abraham und seinen Nachkommen. Was können wir tun? Und so ziehen sie fort. Und dann kommt das Happy End dieser Liebesgeschichte, das Happy End, Vers 61 bis 67. Die Szene am Ende dieser Geschichte konnte nicht dramatischer und schöner beschrieben werden, oder? Rebekka mit dem Knecht erreichen die Gegend, wo Isaac wohnt, Vers 61. Isaac, der sich des Ganzen nicht bewusst ist, was gerade passiert, kommt ihnen unbemerkt entgegen, von der Gegend des Brunnen, des Lebendigen, der mich sieht. Auch ein wichtiger Hinweis hier in Vers 62. Dieser Brunnen war der gleiche Brunnen, wo Gott Hagar sich offenbart hat und für sie gesorgt hat. Und auch hier gesagt hat, ich bin der Gott, der für euch sorgt. Und der Kontext ist der Tod von Isaaks Mutter. Das lesen wir in Vers 67. Der ist sehr traurig, der braucht Trost. Der ist sehr melancholisch. Und Gott sieht Isaak. Und ohne dass Isaak das weiß, hat er schon für seinen Trost gesorgt. Als er am Abend betet, sieht er die ganze Karawane von Kamele, die sich nähern. Da folgt ein schöner Fall von Liebe auf den ersten Blick, nicht wahr? Rebekka sieht Isaak und wird gleich neugierig, wer ist das? Und dann, wenn sie weiß, wer das ist, wird sie gleich rot, bedeckt sich. Isaak will auch wissen, warum der Knecht ihn mit dieser schönen Frau begegnet. Als er erfährt, dass das seine Verlobte ist, aha, gerne. Und was passiert? Er nimmt sie gleich mit. Und er liebt sie. Er lässt auf nichts warten. Liebe auf den ersten Blick. Gibt es sowas? Ja. Gut, dann, das war's. Nein. Ich habe schon einigen von euch die Geschichte von meinem Bruder erzählt. Der hat das erste Mal seine Frau in Person kennengelernt und von dort in die Standesamt gegangen und haben geheiratet. Die hatten Internet-Austausch davor, aber solche verrückte Liebesgeschichten gibt's. Manchmal läuft's wunderbar, oft leider nicht. Aber in diesem Fall bei Isaak und Rebekka kann man wirklich sagen, diese Liebesgeschichte ist in den Sternen geschrieben. Sie wurde von der Vorsehung absolut gewollt. Und damit tröstete Gott Isaak. Nach seinem harten Verlust gab Gott ihm eine andere Frau, die ihm so viel Freude geben wird. Ein Happy End. Ihr Lieben, eine schöne Liebesgeschichte, aber eben nur ein Abbild von einem noch größeren Liebesgeschichte, die in der Welt abspielt. Und die dich einschließt, wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist, und die dich einschließen kann, wenn du noch nicht gläubig bist. Und ich ende diese Predigt mit vier Punkten, kleine Punkten. Erstens, Gott schreibt eine Liebesgeschichte mit uns, der auf eine große Ehe hinausläuft. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Wusstet ihr das? Diese Liebesgeschichte ist der Punkt, der Zweck, das Ziel der Weltgeschichte. Wenn wir über Jesus nachdenken, denken wir vielleicht vor allem als Erlöser von unserer Sünde, also dass er uns von unserer Sünde befreit hat. Ja, das stimmt. Aber Gottes Plan war schon immer, dass sein Sohn eine Braut bekommt. Schon vor Grundlegung der Welt hat er das gewollt. Wo sehen wir das? In der Einrichtung der Ehe, die vor der Sündenfall kam. Gott setzte die Ehe ein von Anfang an. Und anders als Menschen es häufig lehren, dass die Ehe eben aus pragmatischen Gründen entstanden ist, nein, die Bibel sagt, die Ehe ist ein Abbild einer größeren Ehe, die Gott schon geplant hat. Epheser 5 macht es ganz klar, Vers 21. Vor Grundlegung der Welt hat Gott für seinen Sohn eine Braut bestimmt und setzte die Weltgeschichte im Gang, um diese Frau für ihn zu holen. Auf die Hochzeit läuft alles hin. Die Bibel endet eben mit dieser Hochzeit. Offenbarung 21,2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das ist ein Bild von der Gemeinde, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Da endet die Geschichte. Das ist das Happy End. Freund, hast du einen Part in dieser Liebesgeschichte? Bist du in dieser Liebesgeschichte eingebunden? Jesus im Glauben anzunehmen, heißt nicht bloß, Vergebung der Sünden zu bekommen, so wunderbar das auch ist. Jesus im Glauben anzunehmen, heißt, Teil von dieser Liebesgeschichte zu werden. Vergebung der Sünden ist nur ein notwendiges Mittel für dieses große Ziel. Die ganze Geschichte läuft dahin. Es dreht in der ganzen Geschichte darum. Willst du ein Teil davon sein? Du glaubst an Jesus, kannst du ein Teil davon sein? Bitte sprich mich an nach dem Gottesdienst, wenn du mehr darüber wissen willst. Du darfst Teil von dieser Liebesgeschichte sein. Und ihr, die Jesus liebt und Teil von dieser Geschichte schon seid, weil ihr glaubt, lebt ihr mit diesem Bewusstsein? Oder anders gefragt, wie würde dein Leben aussehen oder anders aussehen, wenn du wirklich dieses Bewusstsein hattest? Träge? Schleppend? Teilnahmslos? Oder würde es wie Ehe, wie der Knecht von Abraham aussehen? Fröhlich, eifrig. Weil das so eine wunderbare Sache ist, in der ich teilnehmen darf. Wir kennen alle Zeiten von Entmutigung. Aber ein Grund für Entmutigung könnte sein, dass wir diese Liebesgeschichte aus den Augen verloren haben. Lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Zweite Sache, die wir lernen. In dieser Liebesgeschichte bekommen wir Zugang zur wahren Lebensquelle. Rebekka, diese lebenskräftige Frau am Brunnen, bedeutet ihr das Fortleben von Abrahams Familie. Ja, sie garantiert das, sie sichert das. Es gibt eine noch besondere Begegnung, die auch an einem Brunnen stattgefunden hat im Neuen Testament, wo dieser Thema auch wieder hochkommt. Kennt ihr diese Geschichte? Johannes 4. Und dieses Mal umgekehrt. Nicht die Frau repräsentiert Leben, sondern der Mann Jesus. Und ewiges Leben. Und wir sehen da diese Geschichte, also später könnt ihr lesen, wunderschöne Geschichte, genauso wunderbar wie diese aus 1. Mose 24. Die Samariterin hat Leben und Erfüllung in Ehen gesucht, in Männern. Und einer nach dem anderen, gescheitert, gescheitert, gescheitert. Und dann begegnet sie Jesus, der die Quelle des Lebens ist. Und offenbart sich als dieses. Und ihre Suche ist am Ende. Sie wird zu der ersten Evangelistin in der Zeit, wo Jesus noch auf der Erde war. Und verkündigt allen, ich habe den gefunden. Komm. Alles, was sie je gesucht hat, ließ sich in diesem Mann Jesus finden. Mit ihm war ihr Suche nach Lebensfülle zu Ende. Nun waren das nur leere Worte, gute Gedanke, aber eigentlich steckt nichts da hinten, auf keinen Fall. Denn Jesus gab sein Leben für unsere Sünden hin, als er am Kreuz starb, aber er ist nicht tot geblieben, der ist auferstanden am dritten Tag. Und zeigte, er hat das Leben in sich. Er ist diese Lebensquelle. Das hat er bewiesen. Jesus besiegte den Tod. Jesus hat das Leben in sich. Und Jesus gibt jedem, der glaubt, Leben in Fülle. Wünsche dir ein Leben, das erfüllend ist. Das wird dir kein Ehepartner geben. Das wird dir keine Freunde geben. Keine Menschen können das für dich tun. Mit Jesus allein ist dein Suche zu Ende. Und dann drittens, Teil von dieser Liebesgeschichte zu sein, heißt, dass du vollkommen sicher in Gottes Liebe bist. Ich habe diese Woche mit jemandem geredet, der eine schwierige Zeit mit seiner Frau durchmacht. Und er stellt sich die Frage, ob seine Frau ihn noch liebt. Und das zehrt ihn. Das merkt man. Wenn er darüber redet, fängt er an. Also seine Augen, kann man die Tränen sehen. Das verunsichert ihn total. Und er hat mir ganz interessanterweise gesagt, hat mir erzählt, dass er zum ersten Mal checkt, was es heißt, Angst zu haben. Nicht eine Sache, die wir mit mangelnder Liebe verbinden würden, oder? Aber das können wir nachvollziehen. Wie verunsichernd ist es, wenn man zweifelt, dass man geliebt ist? Es ist schrecklich. Wir Menschen wurden nicht geschaffen, um nicht geliebt zu werden. Wir Menschen wurden geschaffen, um geliebt zu werden. Und deswegen treibt es Menschen in die Verzweiflung, wenn sie den Eindruck haben, dass keiner sie liebt. Aber lieber Christ, du musst dieser Frage nie wieder stellen, ob jemand dich liebt. Selbst wenn alle dich verwerfen, selbst wenn du den Eindruck hast, da liebt mich keiner, da liebt dich doch einer. Unendlich. Und seine Meinung ist die wichtigste, die es gibt. Und seine Wertschätzung, der Wert, den er auf dich legt, das sagt alles über dich. Viel mehr als das, was Menschen über dich denken. Er ist dir unfehlbar gnädig, unfehlbar treu. Und wie Rebekkas Familie in Bezug auf Abraham gemerkt haben, wenn Gott dich liebt, kann niemand etwas tun. Selbst wenn alle anderen dich verwerfen, liebt dich vollkommen, treu und bedingungslos, das wichtigste Wesen des ganzen Universums. Es ist doch letztlich egal, was Menschen über dich denken. Und dann letztens, wir haben auch ein Happy End. Aber in dieser Liebesgeschichte hat das Happy End kein Ende. Ein Happy End ohne Ende. Die Geschichte von 1. Mose 24 endet mit Liebhabern getröstet in einem Zelt. Nun, die werden auch ihre Aufs und Abs haben. Das endet nicht, also es ist schon ein Happy End, aber das endet irgendwann. Gottes Liebesgeschichte mit uns endet auch mit einem Zelt. Offenbarung 21, 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Gott zeltet mit seinem Volk. Und sie sind vollkommen getröstet. Erlebst du Trauer? Weinst du nachts und keiner dich sieht? Fühlst du dich verlassen, vergessen und einsam? Oder hast du den Eindruck, dass du vom Leben den Kürzeren gezogen hast? Machen Menschen und Umstände dich fertig? Wenn das dein Leben, vielleicht deine Gegenwart gerade beschreibt, sei dir bewusst, das ist nicht das letzte Kapitel in deinem Leben, in deiner Geschichte. Wenn du mit Jesus verbunden bist, endet deine Geschichte mit unendlichem Trost und ewiger Freude. Liebesgeschichten enden normalerweise mit irgendeiner Version von und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nicht die Geschichte mit Gott, nicht die Liebesgeschichte mit Gott. Endet vielmehr so, glücklich bis ans Ende ihrer Tage und dann darüber hinaus noch. C.S. Lewis ist viel besserer Dichter, als ich es bin. Er endet seine Narnia-Serie mit Worten, die ich vorlesen werde zum Abschluss. Und das passt ganz gut zu dieser Liebesgeschichte, von der wir ein Teil sind. Deswegen ende ich auch damit. Ihr ganzes Leben in dieser Welt und alle ihre Abenteuer waren nur der Einband und das Titelblatt gewesen. Nun endlich begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch kein Mensch auf Erden gelesen hat, die ewig währt und die, in der jedes Kapitel besser ist als das vorherige. Das ist Gottes Liebesgeschichte mit uns. Ich bete.